Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Auch heute machen wir wieder eine Q&A-Folge, also eine Frage- und Antwort-Folge. Die Fragen haben wir von euch auf Instagram bekommen und werden sie jetzt hier im Podcast beantworten. Dasselbe Format werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch ein paar Mal machen. Also wenn ihr Fragen an uns habt, dann guckt sehr gerne regelmäßig die Instagram-Stories und dann könnt ihr da in den Fragestickern eure Fragen stellen. Gibt es von dir, Nico, etwas vorab, was du sagen möchtest oder kann ich direkt mit der ersten Frage loslegen?
Bitte, schieß los.
Wunderbar. Die erste Frage lautet, wie kann es sein, dass man einen Mineralstoffmangel hat, obwohl man täglich Vollkornmüsli mit Nüssen isst?
Ja, indem man halt nicht genug Mineralstoffe dadurch zuführt.
Indem man nicht genügend Müsli isst.
Nee, also Mineralstoffmangel ist ja ein sehr breiter Term. Also es gibt ja einige Mineralstoffe, die in den gängigen Vollkornprodukten hierzulande kaum vorhanden sind. Also es ist in unseren Getreiden sehr wenig Selen drin, es ist kaum Jod drin, gibt weitere Spurenelemente, die ebenfalls wenig drin sind. Es ist auch sehr wenig Kalzium drin und weiteres.
Trifft das auch auf Nüsse zu, weil die Person geschrieben hat, Vollkornmüsli mit Nüssen?
Also es gibt manche Nüsse, die ein bisschen mehr Kalzium liefern pro Mengeneinheit. Gerechnet auf die Menge, die man aber an Nüssen isst und auch die Kaloriendichte von Nüssen, spielen auch Nüsse in Bezug auf Kalzium nicht eine wirklich relevante Rolle.
Auch jodreiche Nüsse?
Genau. Es gibt natürlich theoretisch selenreiche Nüsse, Paranüsse, aber wie wir auch in der Podcast-Folge zu Selen besprochen haben und auch in einem eigenen YouTube-Video namens Warum ich keine Paranüsse für die Selenzufuhr empfehle, sind da große Schwankungen vorhanden und das ist aus meiner Sicht nicht so wirklich eine gute Quelle für die Dauerversorgung, zumindest wenn es die alleinige Selenquelle sein soll. Wenn jetzt die Person von Mineralstoffen spricht, die man weitestgehend mit dem Verzehr von Vollkorngetreiden und Nüssen assoziiert, vor allem zum Beispiel Eisen und Zink, dann ist die Frage berechtigter, denn das sind tatsächlich im weitesten Sinne gute Quellen für Eisen, vor allem aber auch für Zink. Und da kommt es eben darauf an, zum einen, nicht jedes Vollkornprodukt ist gleich vollwertig, das heißt, was das für Müsli ist. Manchmal kann es passieren, dass bei der Verarbeitung doch etwas mehr von den mineralstoffreicheren Außenschichten entfernt werden. Das könnte ein Grund sein. Ein zweiter Grund könnte sein, dass das Eisen, weil es ja in diesen Lebensmitteln unterschiedlichen Bindungsformen vorliegt und teilweise auch in Bindungsformen vorliegt, die eine nur moderate Bioverfügbarkeit haben und beispielsweise erst durch eine sehr gute Vitamin-C-Versorgung besser aufgenommen werden könnten, dass vielleicht die Vitamin-C-Versorgung der Person nicht optimal ist. Es wird ja oft empfohlen, eisenreiche und Vitamin-C-reiche Lebensmittel miteinander zu kombinieren. Die Empfehlung hat aber gar keinen akuten Effekt, sondern ist mehr bei einer chronischen Einnahme positiv zu sehen. Denn es geht nicht darum, dass das Vitamin C und das Eisen zwangsweise zur selben Zeit im Speisepreis sein müssen, sondern das Individuum braucht eine gute Vitamin C-Versorgung, damit entsprechend wenn ich es richtig im Kopf habe, den Vitamin C-Gehalt der Enterozyten darüber gesteuert wird, wie gut oder schlecht dann das Eisen weiterverarbeitet wird. Das heißt, man braucht einfach eine permanent gute Vitamin C-Versorgung. Oder auch andere Stoffe können hier positiv wirken. Das heißt, das könnte ein Grund sein, dass gewisse Kofaktoren, die relevant sind, vielleicht nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Ohne weitere Informationen über das Geschlecht der Person oder auch über die Rahmenbedingungen wie der sportlichen Aktivität ist es natürlich auch schwer abzuschätzen, ob wir es vielleicht mit einer Person zu tun haben, die einen sehr hohen Bedarf an zum Beispiel Eisen oder Zink hat oder andere Mineralien. Wir wissen ja auch gar nicht, um welche Mineralien es wirklich geht, aber man weiß, Frauen haben aufgrund der Menstruation sehr viel höhere Eisenbedürfnisse, als es Männer haben. Andererseits haben Männer unproportional hohe Zinkbedürfnisse im Vergleich zu Frauen. Sport beispielsweise erhöht den Eisen und auch den Mineralstoffbedarf insgesamt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass wir aufgrund von gewissen Rahmenbedingungen einfach einen unproportionalen hohen Eisen, Zink und andere Mineralstoffbedarf haben. Und durchschnittlich sehen wir eben schon, wenn gewisse Rahmenbedingungen nicht erfüllt werden, dass pflanzliches Eisen im Durchschnitt etwas schlechter bioverfügbar ist als tierisches. Es gibt zum Beispiel gewisse Eisenbindungsformen in Hülsenfrüchten. Linsen zum Beispiel sind gut untersucht, die sogenanntes Ferritineisen haben. Das ist ähnlich gut bioverfügbar wie das Hemeisen im tierischen Produkt. Ob und wie weit wir solche hoch bioverfügbaren Eisenverbindungen auch in Getreide finden, ist nach meinem Verständnis noch nicht erforscht. Gleiches gilt auch für Nüsse. Daher ist das auch noch mit einem Fragezeichen. Also wir wissen vieles auch noch gar nicht über die Mineralstoffbindungsformen in gewissen Lebensmitteln. Aber lange Rede, kurzer Sinn, selbstverständlich kann es passieren, dass man über eine auch teilweise vollwertige Ernährung nicht ausreichend dieser Nährstoffe bekommt. Und natürlich kann es auf der anderen Seite auch sein, je nachdem, was für ein Nährstoff getestet wurde, beziehungsweise die Frage, wie überhaupt hier eine unzureichende Zufuhr, ein unzureichender Status definiert ist, kann es natürlich auch sein, gerade beim Zink zum Beispiel sind die Laborwerte sehr ungenau. Mhm. Beim Kalzium ist es quasi irrelevant, Blutwerte zu nehmen. Beim Eisen, je nachdem, Ferritin, Lösewerttransferinrezeptor und andere Tests, da ist es etwas genauer. Also es kommt ein bisschen darauf an. Die Frage war sehr offen. Man könnte hier sehr lange darüber sprechen, weil wir nicht einmal genau wissen, was die Person eigentlich genau möchte.
Okay. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht. Wir belassen es dabei und gehen zur nächsten Frage.
Okay.
Die lautet Xylit, Stevia, Erythrit. Welches ist der gesündeste Zuckerersatzstoff? Hast du da schon...
Ja, ich habe schon zu allen Süßstoffen immer wieder mal die Datenlage angeguckt. Mhm. Da wird ja auch viel publiziert. Aber ich bin definitiv noch meilenweit davon entfernt, ein Zuckeraustauschstoff-Experte zu sein. Ich habe Folgendes bis jetzt mitgenommen. Süßstoffe sind in den Mengen, wie wir sie verzehren, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährung vermutlich insgesamt unproblematisch. Man hört ja oft, die verändern die Darmflora, das Mikrobiom. Ja, das tun sie, der eine mehr, der andere weniger. Allerdings das Allermeiste, das wir zu uns nehmen, verändert unsere Darmflora auf die eine oder andere Art. Und wir wissen noch viel zu wenig, um wirklich mit Sicherheit, wir wissen nicht einmal genug, um mit halbwegs als Sicherheit sagen zu können, wie die einzelnen Veränderungen der Darmflora zum Beispiel mit gewissen Süßstoffen wirklich zu einer negativen oder vielleicht positiven Veränderung führen können. Und wir wissen, dass zum Beispiel diese Mikrobiomveränderung sich auch in Abhängigkeit der Ballaststoffzufuhr und der allgemeinen Ernährung auch sehr stark unterscheiden kann. Das heißt, die Veränderung des Mikrobioms durch einen der genannten oder andere Süßstoffe wird bei einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung anders aussehen, wie es zum Beispiel in den gängigen westlichen mischköstlichen Ernährungsweisen der Fall sein könnte. Daher würde ich sagen, hier ist, im Englischen gibt es den Begriff, the jury is still out. Also so das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Was man entgegen der weiten Verbreitung sieht, ist, dass die Verwendung von Süßstoffen nicht das Auftreten von Diabetes und anderen Stoffwechselerkrankungen erhöht. Wir sehen auch nicht, dass es über indirekte Mechanismen zu einer Gewichtszunahme führt. Auch da gibt es ja viele Leute, die das sagen. Das heißt, aus meiner Sicht ist in vielen Fällen der Ersatz von Zucker durch Süßstoffen eine gute Idee. Am Ende des Tages ist es aber sowohl bei den Süßstoffen als auch bei den Zuckern meine Empfehlung zu sagen, ernähre dich insgesamt ausgewogen und diese kleine Mengeneinheit an süßen Dingen, die dürfen dann von mir aus Zucker oder Süßstoffe enthalten, weil sie sollten einfach nicht in so einer Menge gegessen werden, dass es wirklich so zum Tragen kommt. Und wir sehen bei den Süßstoffen teilweise einen Unterschied in ihrer Absorptionsfähigkeit. Das heißt, es gibt manche Süßstoffe, da gehört zum Beispiel Erythrit dazu, das wird überwiegend aufgenommen im Dünndarm und dann überwiegend unverstoffwechselt wieder ausgeschieden. Das mag einen leichten Vorteil gegenüber anderen haben, wie zum Beispiel Sucralose, das überwiegend nicht aufgenommen wird, oder auch andere, die dann womöglich vielleicht ein bisschen stärkeren Einfluss auf die Darmflora haben können, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, bei diesem Thema ist vor allem auf den sozialen Medien und wo die meisten Leute ihre Informationen herkriegen, all diese absoluten und klaren und selbstsicheren Aussagen zum Thema Süßstoff beruhen meistens nicht auf einer fundierten Kenntnis der Datenlage, weil selbst ich bin noch sehr weit entfernt von einer fundierten Kenntnis und selbst ich habe in der bisherigen Recherche schon verstanden, dass man jeden Süßstoff eigentlich für sich beurteilen und bewerten muss, weil die sich teilweise sehr stark unterscheiden und man auch anhand von so vielen Effekten unterschiedliche Einflussgrößen sieht. Daher würde ich einmal sagen, was ist denn im Alltag möglich? Man wird merken, die meisten zum Beispiel Proteinpulver schmecken nicht besonders lecker, wenn man sie mit Erythrit oder Stevia oder so süßt. Da ist meistens Sucralose die bessere Wahl oder Acesulfam K oder ähnliche. Das heißt, es ist auch oft anwendungsspezifisch, schränkt sich die Auswahl einfach ein. Also
bei Proteinpulver ist es auch oft eine Mengenfrage, weil du hast halt bei Sucralose die hundertfache Süßkraft von Zucker, bei Erythrit und anderen Alternativen teilweise 1:1 oder manchmal sogar weniger, also weniger Süßkraft als Zucker. Entsprechend viel bräuchte man davon. Und das macht natürlich so ein Produkt wie ein Proteinpulver, das sehr reich an Protein sein soll, in der Formulierung schwierig, wenn man dann auf einmal von dem Süßstoff, der eigentlich nur für einen guten Geschmack zuständig sein sollte, extrem viel einsetzen muss, weil das natürlich den Proteingehalt senkt. Also ist auch immer so ein Trade-off dann.
Ja, und vor allem auch, es wird ja oft von den Einflüssen der unterschiedlichen Süßstoffe gesprochen und da aber auf Mengeneinheit standardisiert, was ja völliger Unsinn ist. Mhm. Weil wie du sagst, es mag vielleicht sein, dass sich Sucralose anders als Stevia auswirkt, wenn wir von beiden dieselbe Menge hinzugeben. Wir werden aber ganz unterschiedliche Mengen brauchen anhand ihrer unterschiedlichen Süßkraft. Mhm. Daher, wie du sagst, es gibt gewisse Anwendungen, wo wir, wenn wir zum Beispiel ein hochproteinhaltiges, akzeptabel schmeckendes veganes Proteinpulver haben wollen, in den allermeisten Fällen beispielsweise die Sucralose eher brauchen werden. Und am Ende des Tages würde ich erneut auch dazu aufrufen, dass man die Gesamternährung mehr in den Fokus rückt und dieses Micromanagement ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Denn wie gesagt, im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung gibt es keine Daten, die auch nur auf einer biochemisch plausiblen Ebene wirklich mir zumindest nach aktuellem Kenntnisstand Sorge bereiten würden, dass ein moderater Verzehr von unterschiedlichen Süßstoffen hier problematisch ist. Und daher gibt es, glaube ich, im Großen und Ganzen größere, wichtigere Stellschrauben, die man bewegen kann, als Angst davor zu haben, wenn das ein oder andere Mal ein Süßstoff in seinem Getränk, Lebensmittel oder sonst wo drin ist.
Oder Zucker.
Oder Zucker, genau.
Nicht mehr nach dem Motto, man sollte es sicherstellen, unter Anführungszeichen, dass man nicht jeden Tag 2 Liter Softdrink trinkt. Und wenn man aber dann einmal in der Woche ein Glas davon trinkt, dann ist es dafür relativ egal, ob der jetzt mit Zucker oder mit Süßstoff gesüßt ist, so nach dem Motto.
Voll. Und auch, was für einen Added Benefit bringt das Lebensmittel, das mit Süßstoff verzehrt wird? Der Softdrink, den du genannt hast, bringt keinen Added Benefit auf ernährungsphysiologischer Ebene. Er bringt die geschmackliche Ebene. Mhm. Im besten Fall trinkt man vielleicht ein bisschen mehr Flüssigkeit dadurch. Aber wenn wir zum Beispiel ein Proteinpulver haben, das ja maßgeblich, vor allem in pflanzenbetonten Ernährungsweisen, teilweise wirklich eine wichtige Rolle erfüllt, um die Proteinbedarfsdeckung sicherzustellen, dann ist hier der verwendete Süßstoff ja ein Hilfsmittel, um meine Proteinversorgung zu verbessern. Und daher ist es hier definitiv dann als positiv zu bewerten, aus meiner Sicht.
Mhm. Wunderbar, dann auf zur nächsten Frage. Sind in den Zufuhrempfehlungen schon die Bioverfügbarkeiten und Aufnahmeverluste enthalten?
Also in den Zufuhrempfehlungen, sowohl von den unterschiedlichen Fachgesellschaften als auch damit von uns, weil wir die ja auch auf den Zufuhrempfehlungen der Fachgesellschaften aufbauen, meistens quasi in Fällen, wo sich die Fachgesellschaften einig sind, Median- oder Durchschnittswerte von den Zufuhrempfehlungen nehmen oder bei manchen, wenn es neuere Daten gibt, auch leicht abweichende haben.
Beziehungsweise angepasst an eine vegane
Ernährung. Wichtig, genau. Was die DG zum Beispiel beim Zink ja hat, bei vielen anderen Stoffen nicht. Manchmal machen wir das dann alleine, wenn es genug Daten gibt, genau. Und grundsätzlich sind die dafür schon adjustiert. Das heißt, die Menge an Nährstoff, die man eigentlich bräuchte, ist geringer als die Zufuhrempfehlungen, weil die Zufuhrempfehlungen, und die berufen sich auf eine durchschnittliche Mischkost, die sozusagen Verwertungsverluste, die Bioverfügbarkeit etc. da schon eingerechnet ist.
Genau deswegen gibt es ja teilweise auch von Fachgesellschaften bei beispielsweise pflanzenbetonten Ernährungsweisen andere Zufuhrempfehlungen. Also ich denke jetzt ans Eisen und ans Zink.
Genau, genau. Beim Zink gibt es ja wirklich, da ist glaube ich die DG auch eine der ersten gewesen oder vielleicht sogar die erste, die nicht nur gesagt hat wie in den USA, wenn du dich überwiegend oder rein pflanzlich ernährst, brauchst du so und so viel Prozent mehr Eisen oder Zink, weil das kann man leicht überlesen, wenn man sich einfach nur die Tabelle anguckt und nicht diesen Paragraph liest, ist es schwierig. Aber die DGE hat bei ihren neu überarbeiteten Zinkempfehlungen auf Basis der Forschung von Hase, also Hase ist der Wissenschaftler, mit 2a, glaube ich, nicht wie das Tier, haben die anhand des Phytinsäuregehalts der durchschnittlichen Ernährung die Zinkzufuhrempfehlungen gestaffelt von moderat, also von niedrigem Zinkgehalt bis zu mittelhohem Zinkgehalt bis zu sehr hohem Zinkgehalt und die unterscheiden sich immens. Das heißt, eine sehr phytatreiche, vollwertige pflanzliche Ernährung hat deutlich höhere Zinkzufuhrempfehlungen der Fachgesellschaft bekommen, wie es jetzt zum Beispiel eine Ernährungsweise hat, in der das Zink überwiegend aus gewissen tierischen Produkten und phytatarmen Quellen stammt. Daher, wie du richtig sagst, wenn die gut zusammengestellt sind, wenn die aktuell sind, dann kompensieren die schon dafür und sie haben auch immer einen Sicherheitsbuffer dabei, weil wir natürlich auch interindividuelle Unterschiede innerhalb der Gesellschaft abbuffern müssen. Das heißt, im Zweifelsfall wird man mit denen, zumindest in vielen Fällen, auch ein bisschen mehr aufnehmen, als man zwingend braucht. Entsprechend ist es auch nicht tragisch, wenn man nicht jeden Wert an jedem Tag zu 100% erreicht, aber man sollte sich zumindest an denen orientieren.
Wobei man das ja im Normalfall sowieso nicht weiß, wie viel man jetzt genau davon zuführt. Und man muss es auch überhaupt nicht wissen auf den Milligramm oder Mikrogramm genau, sondern solange die Ernährung gut zusammengestellt ist, je nachdem, wie restriktiv sie ist, sie gut supplementiert wird, man das erreichen wird.
Genau, weil, und vielleicht auch das noch einmal an dieser Stelle, ich verweise sehr gerne auf die U-förmige Risikokurve der Nährstoffbedarfsdeckung. Wenn wir, also natürlich, sowohl ein schwerer Mangel als auch ein schwerer Überschuss an Nährstoffen ist gesundheitlich abträglich auf unterschiedliche Arten. Wo wir hinkommen wollen, ist ein Bereich der Zufuhr von den unterschiedlichen Nährstoffen, der im Bereich der Gesellschaften, also der Fachgesellschaften, der Zufuhrempfehlungen dieser Fachgesellschaften.
Als untere Grenze
liegt, und die obere Grenze bildet das sogenannte Tolerable Upper Intake Level der Fachgesellschaften. Und da ist meistens ein Bereich von 100-200%, manchmal auch noch mehr, in dem sich dieser Wert des Eisen, Zinks etc. befinden kann. Das heißt, wir müssen nicht penibelgenau x Milligramm Eisen und Zink zuführen, sondern in einer Schwankungsbreite uns bewegen, denn der Körper kompensiert ja auch ein Stück weit. Er kann die Absorption bei einer etwas zu geringen Zufuhr der Nährstoffe etwas erhöhen. Er kann die Absorption etwas vermindern, wenn wir etwas mehr als notwendig zuführen. Er kann nur sehr schwere Mängel und sehr schwere Überschüsse nicht kompensieren.
Genau. Ich finde es gut, dass du es immer wieder sagst, weil das ist so eine Grundlage, die man verinnerlichen sollte, dass das, glaube ich, gar nicht schlecht ist, dass das wiederholt wird.
Ich denke und hoffe auch.
In diesem Sinne, auf geht's zur nächsten Frage. Und zwar wird gefragt, ob man bei viel Kraftsport eventuell mehr Mebico oder Kreatin supplementieren soll. Ich vermute mal, mit mehr ist hier gemeint mehr als die Tagesportion, die auf der Packung angegeben ist.
Würde ich schon raten. Also vor allem Kreatin sind die Daten ja sehr, sehr ausführlich und da wissen wir sehr, sehr viel auch in Bezug auf Kraftsport und Bodybuilding. Und da ist die Empfehlung, hast du es noch im Kopf, weil man kann es auch auf das Körpergewicht runterbrechen, was empfohlen wird.
0,03 bis 0,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja, genau.
Also Obergrenze 1 Gramm pro 10 Kilogramm Körpergewicht.
Genau.
Also bei 60 Kilo 6 Gramm.
Jawohl, genau. Das sind die Empfehlungen, die für ambitionierte Sportler gegeben werden. Es mag sein, dass im extremen Bodybuilding vielleicht auch noch höhere Mengen relevant sind, wobei auf die Kilogramm Körperbasis wird es wahrscheinlich trotzdem nicht mehr sein, es wird nur insgesamt absolut mehr sein, weil die Leute ja
120 Kilo wiegen.
Genau, einiges an fettfreier Muskelmasse auf die Bühne bringen. Aber so in dem Bereich darf es sich bewegen. Die Menge an Kreatin im Mebico ist mit 3 Gramm aus meiner Sicht so gewählt, dass die kognitiven Benefits, die man durch Kreatin bekommt, dadurch gut abgedeckt sind, dass auch für sämtliche Breitensportler die Menge an Kreatin mehr als genug ist. Wir haben ja auch in der letzten Q&A-Folge gesagt, wenn das Budget restriktiert ist, könnte man auch die Mebico-Dosis vor allem im Erwachsenenalter ja sogar halbieren. Dann hätte man immer noch eine gute Grundversorgung in etwa der Höhe, wie diese Carni-Nutrients in einer durchschnittlichen Mischkost zugeführt werden. So 1,5 Gramm Kreatin ist die Menge, die Mischköstler über die Ernährung kriegen. Und im Bodybuilding, im Kraftsport kann es aber, wie wir schon gesagt haben, eben sinnvoll sein, das zu verdoppeln. Mehr als 6 Gramm für durchschnittlich schwere Athleten halte ich in den meisten Fällen nicht für notwendig.
Weil nicht umsonst supplementieren ja auch mischköstliche Kraftsportler Kreatin.
Genau, weil auch die Menge an Kreatin in ihrer Ernährung zwar reicht, wenn sie sich ausgewogen ernähren, reicht, um die physiologischen Grundlagen abzudecken, aber wenn es eben um die Optimierung der Schnellkraft geht, und darum geht es ja im Kraftsport und im Bodybuilding und auch um das größere Volumen der Muskulatur, die voller wirkt, wenn etwas mehr Wasser gespeichert wird in der Muskulatur, all das kann Kreatin machen und ist gewünscht und sinnvoll.
Finanzielle Aspekte beiseite, was würdest du sagen, wäre das Maximale an Mebico-Tagesportionen, die du empfehlen würdest? Also bis zu welcher Menge kann man mit mehr positiven Effekten rechnen im Kraftsport?
Ja, also vielleicht auch das auf einer Metaebene ganz kurz. Es ist bei fast allen Nährstoffen so, dass die ersten Mengen die effizientesten sind. Das heißt, sagen wir mal, wenn wir zum Beispiel ausgehen, 6 Gramm Kreatin wäre eine sinnvolle Dosierung für einen Kraftsportler, was ich sagen würde, dann sind die ersten 1-2 Gramm Kreatin, die geben das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, the most bang for the buck, wie man im Englischen sagt. Und dann wird es nach oben hin etwas weniger. Wo es dann genau aufhört, wirklich überhaupt eine Wirkung zu haben, ist etwas schwer zu messen.
Und
eine zusätzliche Wirkung, genau. Aber ich wäre zumindest selbstbewusst zu sagen, dass bis zur doppelten Mebico-Dosis die Effekte definitiv addierbar sind, das heißt sich steigern, aber eben nicht mehr im selben prozentualen, effizienten Verhältnis, wie es bei der ersten oder die erste halbe Tagesportion wird die effizienteste sein. Die erste Tagesportion insgesamt wird immer noch sehr effizient sein, dann wird es etwas weniger im prozentualen Bereich. Aber es geht ja auch oft vor allem im ambitionierten Sport um eben diese kleinen Unterschiede, die dann die paar Sekunden bessere Leistung oder die etwas mehr Gewichte, die man bewegen kann, ausmachen.
Ab wann wird es zu viel? Mhm.
Ja, Upper Level, Kreatin, Carnitin, Taurin, es gibt keine offiziellen Tolerable Upper Intake Level. Es gibt kurz- und mittelfristige Untersuchungen, die deutlich höhere Mengen auch genommen haben. Aber sagen wir mal, wohl und sicher fühle ich mich bei jeder Person bis zum Doppelten an Mebicor. Das heißt 6 Gramm Kreatin, 1,5 Gramm Taurin und 1 Gramm Carnitin. Mhm. Das wäre die doppelte Dosis. Da habe ich absolut keine Bauchschmerzen. Das können Leute über Jahrzehnte hinweg nehmen. Und ich würde sogar sagen, dass es, wenn es hoffentlich zukünftig auch im Einkauf günstiger wird und damit auch im Verkauf günstiger wird, wäre das eine super Dosierung. Die Hälfte ist auch noch in Ordnung. Alles darüber hinaus könnt ihr einfach nicht mehr allgemein sagen, das ist definitiv für jeden Erwachsenen super. Das müsste man sich dann angucken. Es gäbe aber wahrscheinlich auch Bereiche, wo vielleicht noch etwas höhere Dosen sinnvoll sein können, aber dann eben nicht mehr verallgemeinert.
Okay. Die nächste Frage ist, glaube ich, relativ schnell beantwortet. Welche Öle sind am gesündesten zum Braten?
Also ein Öl, das gesund zum Braten ist, was muss es sein? Es muss hitzestabil sein und es muss eine Fettsäurenkomposition haben, die möglichst positiv auf die menschliche Physiologie wirkt. Und da befinden wir uns vor allem im Bereich der einfach ungesättigten Fettsäuren, das heißt Öle, die einen hohen Anteil daran haben. Der Klassiker wäre in der mediterranen Ernährung das Olivenöl.
Also einfach ungesättigte Fettsäure, beispielsweise die Ölsäure.
Genau.
Omega-9-Fettsäure.
Jawohl, das ist auch die Hauptfettsäure im Olivenöl. Mhm. Wir finden die auch im Avocadoöl in sehr hoher Menge. Ist jetzt nicht ganz so ein gängiges Öl. Wir würden die auch im Macadamiaöl finden, ein noch weniger gängiges Öl, vor allem auch sehr viel teureres Öl. Das heißt, aus meiner Sicht, was man so bei uns im Supermarkt findet, ist ein Olivenöl das Beste. Es gäbe auch andere ölsäurereiche Öle, vor allem gewisse Züchtungen wie High Oleic Sonnenblumenöl, High Oleic Rapsöl, High Oleic Sojaöl und weiteres. Aber meine Empfehlung wären grundsätzlich so Fruchtöle wie zum Beispiel eben das Olivenöl oder wenn man in einem Land ist, wo es das gibt, das Avocadoöl, das wären meine zwei Favoriten. Extra vergine Olivenöl, hohe Qualität auch für die warme Küche. Das ist hitzestabil genug, dass man damit gut braten kann und andere Küchenanwendungen machen kann. Und es sind auch jene Fettsäuren, weil wir haben ja im Prinzip nur die Wahl zwischen den großen Gruppen gesättigte Fettsäuren, einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Es gibt in jedem Bereich sehr viele Vertreter, daher kann man die nicht wirklich über den Kamm scheren. Aber, wenn wir es jetzt sehr plakativ machen wollen, Fachgesellschaften sagen, nicht mehr als 10% gesättigte Fette. Das heißt, da sind wir...
Kalorien ausgesättigten Fetten,
richtig,
oder?
Gut, dass du es genau, ja. Nicht mehr als 10% der Kalorien ausgesättigten Fettsäuren. Es gibt zwar auch eine Untergrenze, aber auch nicht deutlich mehr als 10% der Kalorien aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Man sieht also schon, alles, was man darüber hinaus an Fett haben möchte, wird automatisch aus den einfach ungesättigten Quellen stammen müssen.
Weil es hier keine Limitierung gibt?
Weil es hier keine Limitierung gibt, genau. Es gibt zwar auch nach unten keine Mindestzufuhr wie bei den mehrfach ungesättigten, weil bei den mehrfach ungesättigten finden wir eben die essentiellen lebensnotwendigen Fettsäuren. Deswegen haben wir sowohl nach unten eine Mindest- als auch nach oben eine Maximalzufuhr. Bei den gesättigten Fettsäuren gibt es keine Mindestzufuhr, aber eine Maximalzufuhr, wobei man ehrlicherweise sagen muss, dass nicht alle gesättigten Fette gleich wirken. Und bei den einfach ungesättigten gibt es weder eine Minimal- noch eine Maximalzufuhr. Das macht sie eben vor allem, wenn man eine etwas fettbetontere Ernährungsweise haben möchte, zu der optimalen Wahl. Es gibt auch gewisse gesättigte Fettsäuren, mit denen man sehr hitzestabil braten kann. Auch einige, die gesundheitlich in moderater Menge durchaus in Ordnung sind. Aber wenn man jetzt eine gängige Empfehlung hören möchte, wo ich sagen kann, das passt immer für fast jeden in quasi fast jeder Menge, solange es im Rahmen der Kalorienbilanz bleibt, dann wäre es ein sehr hochwertiges Olivenöl. Mhm.
Wunderbar.
Gibt es auch ein YouTube-Video dazu.
Zu Olivenöl?
Also zum Was ist das gesündeste Öl zum Braten? Das ist das eine Video, wo Basti den Rauchpunkt zeigen möchte und ich noch weglaufe, weil der war so, das ist nicht gesund.
Du kommst auch nicht mehr zurück.
Ich komme wieder. Ich bin einfach weg.
Das verlinke ich sehr gerne. Ja. Die nächste Frage lautet, wenn man sowieso einen Bluttest macht, welche Werte sollte man direkt mittesten?
Ja,
hatten wir jetzt in letzter Zeit auch schon.
Kurze Antwort, genau, bitte. Wir haben Folge 27 zu dem Thema Laboranalysen. Da besprechen wir das im Detail. Warum nenne ich jetzt keine konkreten Beispiele? Weil die Devise ist wirklich, nur so viele Bluttests wie zwingend notwendig zu machen, weil viele Bluttests sind in Bezug auf zumindest den Nährstoffstatus sehr, sehr inadäquat, sehr ungenau, geben entweder eine falsche Sicherheit oder eine falsche Angst teilweise auch und sind sehr kostenintensiv und es gibt effizientere, klügere Wege, seine Nährstoffbedarfsdeckung sicherzustellen und auch die nicht engmaschig kontrollieren zu müssen. Aber alle Details dazu in Folge 27.
Wenn du jetzt darauf festgenagelt werden würdest oder jetzt von mir wirst, was wären so die also wenn du jetzt sagen müsstest, drei Werte, die am sinnvollsten sind und die man leicht mitmessen lassen könnte, welche wären das dann?
Bei pflanzenbetonter / veganer Ernährung. Welcher Wert?
Wenn also vielleicht, ich denke jetzt so an Omega, Omega-3, ja, Vitamin D, genau. Eventuell B12. Würdest
das wären auch genau meine drei gewesen. Okay. Warum? Omega-3, HS-Omega-3-Index wäre sicher eine Option, ist jetzt nicht in jedem Labor gängig messbar oder nicht jeder Arzt hat ein Partnerlabor, wo man das machen kann. Wenn man den HS-Omega-3-Index bestimmen kann, dann wäre das aber durchaus nicht uninteressant, weil der halbwegs standardisiert ist, vor allem, also wenn es ein venöses Blut ist. Von so Fingerbären-Bluttests, da sind mir zu viele X-Faktoren drin, aber wenn ich zum Arzt gehe und wirklich venöses Blut abgenommen bekomme und das Labor den HS-Omega-3-Index anbietet und ich die, weiß gar nicht, was es kostet, 50, 60, 70, 80 Euro, so irgendwas, die auch einfach ja, überhab und einfach mich interessiert, wäre es nicht uninteressant, weil anhand dessen wir natürlich die Omega-3-Zufuhr relativ genau berechnen können, sowohl die temporär höhere als auch dann die Dauerzufuhr.
Wenn man nicht optimal versorgt sein sollte.
Wenn man nicht optimal versorgt sein sollte, genau, was, wenn man noch nie in einer relevanten Menge supplementiert hat oder sehr viel Fisch isst, eben bei unseren Breitengraden nicht der Fall ist. Wenn man aber sich das Geld sparen möchte, kann man auch mittlerweile, weil wir so viele Tests haben, ziemlich genau auch schon auf 1% auf oder ab vorhersagen, wie die meisten Leute versorgt sein werden mit dem HS-Omega-3-Index, weil wenn wir uns angucken, wie haben sie sich ernährt, wie haben sie bisher supplementiert, kann man das ganz, ganz genau schon vorhersagen. Das Gleiche trifft auch auf den Vitamin-D-Wert zu. Natürlich, wenn wir genaue Berechnungen machen wollen und auch immer das Berechnungsmodell in sich hat ja schon einen Unsicherheitsfaktor, aber wenn wir den Rechenweg durchziehen wollen, dann könnten wir unseren 25 OHD Vitamin D Wert bestimmen, könnten auf Basis dessen dann berechnen, wie viel müssen wir temporär hochdosieren, damit wir den Mangel ausgleichen, wenn einer vorliegt oder die Unterversorgung und können dann in der Haltungsdosis weiter supplementieren. Erneut gibt es hier so viele Tests mittlerweile, dass wir auch auf wenige Prozente auf oder ab das auch schon relativ gut vorhersagen können, je nachdem die Hautfarbe, Zeit, Indoor versus Outdoor und so weiter, kann man das ganz gut sagen.
Das ist Sonnenexposition.
Genau, aber natürlich theoretisch, da gibt es im Gegensatz zum HS-Omega-3-Index noch ein bisschen mehr Überraschungen manchmal auch. Es gibt ein paar Leute, die haben einfach eine sehr ineffiziente oder sehr effiziente Vitamin-D-Synthese, aber grundsätzlich sehe ich es auch nicht als zwingend notwendig, vor einer etwas höheren Vitamin-D-Supplementierung zwangsweise den Wert messen zu lassen.
Und beim B12?
B12 natürlich, glaube ich, naheliegend bei veganer Ernährung. Ja. Ich würde den Holo-TC, das Holotranscobalamin messen. Wenn man schon dabei ist, natürlich könnte man ergänzend auch noch Methylmalonsäure, MMA, messen, weil die Methylmalonsäure quasi das funktionelle Vitamin B12 widerspiegelt, also ob wirklich auch in der Zelle alles so funktioniert, wie ich das haben möchte. Der Holo-TC ist nur ein Parameter, der halt den weitestens den Status halt zeigt. Das Serum Vitamin B12, der standardmäßig eher angeboten wird und auch von den Krankenkassen bezahlt wird, der ist recht insensitiv. Der führt eben, wie ich sage, oft entweder zu falscher Sicherheit oder zu falscher Panik. Daher kann man mitnehmen lassen natürlich, weil der kostet nichts oder wenige Euros. Aber wenn man B12 wissen möchte, mindestens Holotranscobalamin, gerne auch ergänzend Methylmalonsäure. Wenn man schon dann rumtestet, natürlich, dann würde ich auch gerne noch Homocystein dabei haben, weil es ja mehrere Gründe gibt, warum Homocystein erhöht sein kann. B12, B6, B9, Cholin sind so die üblichen Verdächtigen. Und die Anzahl an Menschen insgesamt und veganen Menschen im Speziellen, die erhöhte Homocystein-Werte und damit, wenn Homocystein sich als valider Parameter für die kardiovaskuläre Gesundheit bewahrheiten sollte, was vielleicht noch in Zweifeln steht, aber zumindest plausibel wäre, hätte man damit halt einen wichtigen frühdiagnostischen Marker gefunden und der ist öfter bei Menschen erhöht, als sie es glauben würden. Bei den Veganern, auch wenn sie brav B12 supplementieren, ist es oft Cholin oder B6, was bei ihnen etwas zu wenig wird. Bei einigen Vegetariern, die denken, sie kriegen eh genug B12 über die paar Milchprodukte, die sie essen und hin und wieder Eier, ist oft B12 der Grund. Bei vielen Mischköstlern ist es eher die Folsäure der Grund. Das heißt, erhöhte Homocysteinspiegel sind gängig und die darf man gerne messen, weil da kann man anhand des Speiseplans nur etwas bedingt vorhersagen, was es ist. Genau.
Okay. Auf zur nächsten Frage. Welche Formel nutze ich, um meinen Kalorienbedarf zu errechnen? Ich vermute mal, da gibt es online einiges, aber kann man dem auch vertrauen? Und wenn ja, hast du vielleicht eine konkrete Empfehlung?
Ja, es gibt da mehrere Formeln. Wir hatten auch im Studium mal eine Vorlesung dazu, wie sich die unterscheiden, weil die unterschiedlichen Rechenansätze unterscheiden sich marginal. Und es ist viel zu lange her, dass ich es im Detail noch wiedergeben könnte. Aber soweit es mir in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel die sogenannte Harris-Benedict-Formel eine verbreitete und soweit legitime. Die kann man sich, wenn man das googelt, findet man die Formel und kann das dann einsetzen. Es gibt aber auch zum Beispiel auf der Webseite sportunterricht.ch, glaube ich, war das. Eine Maske, wo man quasi seine Aktivität, sein Alter, Geschlecht, Gewicht und so weiter einträgt.
Größe.
Und dann Größe, genau, definitiv. Und dann wird anhand der hinterlegten Formel das schon ausgerechnet. Das ist etwas angenehmer. Und aus meiner Sicht interessanter als die Frage, wie heißt die Formel, weil man muss ja sich eh vor Augen führen, dass all diese Formeln einen sehr großen Unsicherheitsfaktor haben. Denn 10 Menschen mit 60 Kilo werden einen unterschiedlichen Anteil von Muskelmasse zu Fett haben und die körperliche Betätigung anhand des Eigenermessens wird sich auch, je nachdem wie gut oder schlecht wir uns selbst beurteilen können,
überschätzen.
Auch, ja, eher überschätzt werden. Genau, vielleicht gibt es auch Leute, die sich unterschätzen, aber wir neigen dazu, die sportliche Aktivität und generell auch unsere Bewegung etwas zu überschätzen, genauso wie wir im Schnitt auch dazu neigen, unsere Kalorienzufuhr zu unterschätzen. Also wenn man Menschen relativ genau auch, wenn man ihnen die Vorgabe gibt, versuche möglichst genau zu tracken, was du isst, ohne dass jetzt wirklich mit Rechner und Stift und Nährwertbuch, sondern wirklich quasi mit einem guten Grundverständnis der Kaloriendichte ihrer Nahrungsmittel ausgestattet.
Aber haben das viele Menschen
in den überhaupt? Studien wurde es ihnen beigebracht.
Okay.
Und den Leuten dann die Aufgabe gegeben haben, versuch möglichst genau zu überschlagen. Mhm. Hier ist ein Teller und so weiter. Und dann merken wir, die Leute sind meistens 20-30%, teilweise auch höhere Werte davon entfernt.
Mhm.
Das heißt, das ganze Thema Kalorienbedarfsdeckung, also Kalorienbedarfsberechnung und dann Kalorienbedarfsdeckung, Kaloriendefizit, Kalorienüberschuss, sind tolle Modelle, die man gerne mit in die quasi in das Toolkit reingeben kann, wenn man sich mit Ernährung, Gesundheit, Gewichtsveränderung befassen möchte. Aber man muss vor allem die Restriktionen kennen und merken und verstehen, dass das nur ein ungefährer Wert sein kann. Und man am Ende des Tages anhand der Veränderungen am Körpergewicht, aber vor allem auch am Aussehen, da eher gehen sollte.
Sagen,
weil Gewicht, okay, wenn ich Muskeln aufbaue, Fett verliere, werde ich vielleicht gar nicht so viel Gewicht auf der Waage verlieren. Aber eben vor allem, wenn es dann in die kompetitive Sportrichtung geht, wirklich Leistungssport, dann gibt es natürlich auch Methoden, wie wir den Grundumsatz und weiteres und Leistungsumsatz sehr viel genauer bestimmen können. Da brauchen wir halt gewisse Geräte dafür, aber das ist für den Alltag irrelevant. Für den Alltag kann man gerne zum Beispiel auf einer Seite wie sportunterricht.ch hingehen, kannst du das eintragen und anhand der Formel wird grundsätzlich einmal der sogenannte Grundumsatz berechnet. Das ist mehr oder weniger jener Umsatz, den wir brauchen, um, wenn wir still daliegen würden, um unsere Vitalfunktionen zu erhalten, dass wir eben nicht sterben. Nachdem wir in den allermeisten Fällen, wenn wir nicht schwer krank und bettlägerig sind, aber noch im Laufe des Tages unterschiedliche Dinge unternehmen, von einfach aufstehen, gehen, arbeiten, Sport betreiben, was auch immer, kommt noch sogenannter PAL, also das Physical Activity Level, dazu. Und je nachdem, und eigentlich müsste man es, wenn man es sehr genau nimmt, quasi für jede Stundeneinheit des Tages dieses PAL neu festlegen. Vereinfacht macht man es meistens so, dass man dann einen Durchschnittswert verwendet. Da ist erneut dann eben gewisse Unsicherheit drin, beziehungsweise bei Sportunterricht.ch, glaube ich, kannst du sogar die Stunden eingeben. Ich mache so und so viele Stunden schlafe ich, so und so viele Stunden habe ich Sport. Und dann ist es etwas adäquater. Und dann kommt eben dein Kalorienverbrauch für den durchschnittsrepräsentativen Tag raus. Und wenn du die ungefähr an das hältst, wirst du ja eh merken, wie sich dein Gewicht dann verändert oder auch nicht verändert.
Perfekt. Ich habe eine Frage vor mir von dir,
wie schon
geleitet bekommen, bei der ich mir selber jetzt gerade die Frage stelle, ob wir da vielleicht, weil ich es sehr spannend finde, ob wir da vielleicht dem Thema eine eigene Folge widmen könnten. Insofern gib mir da gerne mal deine Einschätzung. Vielleicht ist deine Einschätzung auch, nee, ich kann das in zwei Sätzen beantworten. Ich bin gespannt. Hat der Veganismus in Europa überhaupt eine langfristige Zukunft aus gesundheitlicher Sicht? Ist, finde ich, eine sehr spannende und eine sehr große Frage. Aber
voll. Ich verstehe, dass du denkst, das könnte eine Folge werden. Man kann aus dem auf jeden Fall eine Folge machen. Man kann da irrsinnig lang natürlich rumphilosophieren. Die Frage ist nur, ob man...
Ob es nicht eine zu langweilige Folge wird.
Ja, im Sinne von, ob man nicht die 1, 2, 3 Punkte, die wirklich wichtig sind, einfach dann sehr ausführt und man vielleicht das auch in der Antwort verkürzen könnte. Die Hauptantwort ist natürlich, who am I to judge? So, wer bin ich, um das zu beurteilen? Andererseits, wer wenn nicht ich? Also hierzulande haben sich wenige Personen so intensiv mit genau dieser Fragestellung auseinandergesetzt. Aber natürlich auch ich weiß nicht, wie sich die gesundheitliche Situation verändern wird. Das heißt, wie sich die Lebensmittelanreicherung vielleicht verbessern wird, wie sich das insgesamte Ernährungswissen aus noch zukünftig entstehenden wissenschaftlichen Daten zum Thema der veganen Ernährungsweise verändern wird. Was man schon klar und deutlich sagen kann, wenn die Situation mehr oder weniger so bleibt wie jetzt und sich nicht maßgeblich und drastisch verändert, sehe ich definitiv keine Zukunft dafür. Denn was aus meiner Sicht passieren wird, zumindest in naher Zukunft, ist, dass die meisten sehr ideologisch verhafteten Veganer/Tierrechtler, die nicht offen für jegliche valide Kritik an den gesundheitlichen Aspekten der veganen Ernährungsweise interessiert sind, die werden weiterhin wie gehabt vorgehen. Das sieht man ja auch jetzt schon, egal was für eine Kritik ich fortbringe. Sie wollen nur hören, was sie halt für gut erachten. Und wenn etwas nicht sein darf, dann kann es ja auch nicht sein in ihrem Weltbild. Und sie werden eben weiter versuchen, auf Biegen und Brechen über die ethischen Argumente, die in sich ja valide sind, die aber anhand gewisser gesundheitlicher Punkte halt eine zumindest temporäre Neubewertung manchmal auch brauchen. Sie versuchen werden, möglichst viele Leute trotzdem damit ins Boot zu holen. Und wenn sie es schaffen, eine sehr große steigende Anzahl an vegan lebenden Menschen für die Sache zu begeistern, wird mit steigender Anzahl der veganen Menschen auch die Anzahl mit Menschen mit Problemen steigen. Ich weiß nicht, ob die Anzahl an Veganern wirklich auch noch aktuell relevant steigt. Also in den letzten 2-3 Jahren ist nicht mehr so viel passiert wie in den letzten 5-10 Jahren. Von daher mal gucken, was die repräsentativen Befragungen ergeben, ob es tendenziell aktuell überhaupt in großem Maße wächst, beziehungsweise noch wichtiger, wie repräsentativ ist das, keine Ahnung, 500.000, 5.000, 10.000 Leute zu befragen und dann entsprechend auf 80 Millionen hochzurechnen in Deutschland. Das mag vielleicht auch einfach methodisch schwierig sein, aber...
Gut, aber das hat man ja bei allen Umfragen, oder? Das Problem.
Genau, genau. Deswegen sollte man solche Umfragen halt als das nehmen, was sie sind. Nämlich mehr oder weniger repräsentativ. Natürlich, je seltener ein Phänomen in einer Gruppe auftritt, desto höher ist das Risiko für Verzerrungen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass zum Beispiel 1% war eine Zahl, die sehr lange akzeptiert wurde, 1% der Gesellschaft vegan ist und man versucht anhand eines Samples von 1.000 oder 10.000 Leuten hochzurechnen, wie viel dann in ganz Deutschland vegan sind, ist es natürlich deutlich fehlerbehafteter, als wenn man nach etwas fragt, was vielleicht 20% der Leute betrifft, weil dann sind einfach die Schwankungen wahrscheinlich geringer. Aber ich möchte auf gar nicht pessimistisch klingen, weil mir sind die tierethischen Aspekte des Veganismus oder generell die tierrechtlichen Aspekte der ganzen Tierrechtsbewegung natürlich weiterhin ein wichtiges Anliegen. Ich bin nur immens desillusioniert und frustriert, wie die menschliche Gesundheit in diesem Kontext von vielen Menschen beachtet oder eben missachtet wird, dass, und das, wenn man mit einigen spricht, auch ohne Scham gesagt wird, dass man sowohl sich selbst als auch allen anderen Menschen, mit denen man über das Thema der veganen Ernährung spricht, es auch zumuten würde, wenn sie halt weniger lang leben, weniger gesund sind oder auch ihren Kindern potenziell schaden, weil für sie das Tierrechtliche über allen steht.
Was, also das trifft jetzt nicht auf alle zu, logischerweise,
aber das hört man nicht. Das hört man immer wieder Kreisen. Und ich kenne ja auch viele Leute aus diesen Kreisen und es ist natürlich in sich auch nicht stringent, weil ja auch der Mensch ein Tier ist. Aber viele Tierrechtler sind hier speziesistisch, genau gegenüber dem Tiermensch. Und daher gilt es halt, eine faire Interessensabwägung zu haben und möglichst viel Kapazitäten in die Forschung zu investieren und in die Verbesserung der Lebensmittelproduktion, um möglichst wenig Schaden damit anzurichten. Und ich sehe weder auf Seiten der Organisationen, noch auf Seiten der Lebensmittelproduzenten, noch auf Seiten der Aktivisten, Aktivistinnen, Influencer etc. in großem Maße ein ehrliches Interesse an der Thematik. Im Gegenteil, eigentlich primär von den meisten Seiten, was jetzt die Orgas und vor allem auch einige Influencer angeht, die sehr ideologisch verhaftet sind, eher das Gegenteil. Die versuchen, mich als Person zu diskreditieren, weil sie denken, wenn sie jetzt quasi, im Englischen sagt man, if you shoot the messenger, you don't have to deal with the message, also wenn man den Überbringer einer Botschaft quasi erschießt, müsste man sie nicht mit seiner Botschaft beschäftigen. Die Botschaft geht aber auch nicht weg. Also selbst wenn ich heute sagen würde, ich hau den Hut drauf, weil es interessiert mich nicht mehr, würde die Grundthematik nicht weggehen und mit steigender Popularität des Veganismus, wenn das auch mehr und mehr in den Mainstream kommt, werden auch mehr und mehr andere Ernährungsfachkräfte, die eben nicht ideologisch verhaftet sind, einen Blick auf die Datenlage werfen und werden zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen. Denn der einzige Grund, warum es bis jetzt noch nicht in großem Maße so kritisch diskutiert wurde, ist, weil ein großer Teil der veganen Vertreter eben einfach zu sehr ideologisch verhaftet ist und auch in vielen Fällen nicht tief genug in der Materie drinsteckt. Und jene Fachkräfte, die in der Allgemeinbevölkerung sich mit den Themen auseinandersetzen, da gar keine Notwendigkeit darin sehen, da jetzt so ein großes Aufsehen zu machen, weil in ihren Augen ist Veganismus, und das ist es ja bis heute auch, eine winzig kleine Randerscheinung. Und 99% der Bevölkerung, für die sind all diese Probleme, über die wir gerade zig Podcast-Folgen machen, uns den Kopf zerbrechen, für 99% der Bevölkerung sind das überhaupt keine wichtigen Themen, weil sie eben Tierprodukte zu sich nehmen.
Die fragen sich immer noch, so vegan, was ist das, kann man das essen?
Genau, so quasi. Und daher sehe ich eben in alle Richtungen sehr, sehr viele Herausforderungen und bin sehr desillusioniert von der Idee, dass wir jemals eine Gesellschaft haben werden, die nach den veganen Idealen aufgebaut ist, wenn wir nicht sehr drastische Veränderungen in der Art und Weise unternehmen, wie die vegane Bewegung operiert, also vorgeht. Mhm. Und nachdem ich da relativ wenig Zukunft sehe, ist auch mein Schwerpunkt, weil, wie gesagt, mein Interesse weiterhin dem Tierethischen gilt, mehr und mehr auch in die Bahn gelenkt, dass ich Reduktionismus, also eine Reduktion des Tierproduktkonsums und eine Verbesserung des Standards der Tierhaltung versuche zu forcieren. Da werden natürlich richtige Tierrechtler sagen, hey, das ist ja zu wenig evolutionistisch, du betreibst hier nur wecken Tierschutz. Ja, ich glaube, dass das mittelfristig mehr auch tierethische Vorteile für die Tiere bringen wird, als das sture darauf pochen, dass alle Menschen zu 100% aufhören müssen, denn wir merken eben, dass es für einige schwierig ist. Und ich glaube, wenn wir 80 Millionen Deutsche dazu kriegen würden, oder auch ganz Österreich und die ganze Schweiz, ihren Konsum an Tierprodukten, wann immer es nicht notwendig ist, zu reduzieren, soll heißen, ein Steak ist schwer zu ersetzen. Aber eine Bratwurst, Nuggets, ein Burger Patty, das kann man eigentlich sehr gut pflanzlich ersetzen. Und jene tierischen Produkte, die man nicht gut ersetzen kann und die auch eine relevante Menge an Nährstoffen zur Nährstoffbedarfsdeckung beitragen, die eben unter den bestmöglichen Tierwohlstandards zu produzieren, dann hätten wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren ein deutlich realistischeres Ziel und auch ein Ziel, was mittelfristig auch aus meiner Sicht mehr für die Tiere tut, als dieses sture Beharren von, du musst ganz vegan sein, weil dann werden wir vielleicht von 1 auf 1,3, 1,5, vielleicht irgendwann 2%, vielleicht irgendwann 3% steigen, aber nicht darüber hinaus. Mhm. Und man sieht ja auch, wie sich die Fronten verhärten zwischen Veganern und dem Rest der Gesellschaft. Und keine Bewegung, die so ein Standing in der Gesamtbevölkerung hat, wird jemals eine gesellschaftliche Mehrheit für ihre Positionen gewinnen.
Mhm. Ja, ich finde auch generell einfach so diesen Absolutismus, wie er sonst auch fast überall sehr kritisch. Also ich bin selber generell nicht so der Fan von absoluten Aussagen und absoluten Weltbildern etc. Insofern tue ich mir auch mit so einem Abolitionismus ein bisschen schwer. Und wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also du sprichst dich ja schon länger, also seit Jahren zumindest so im Privaten, stark für eine Reduktion aus oder eben für das Reduktionistische. Das ist ja jetzt nichts Neues, oder?
Auch öffentlich. Es ist nichts Neues, dass ich das auch schon früher gemacht habe. Es ist aber neu, dass es mittlerweile das Hauptziel ist. Okay, also ich empfehle
weil
nicht...
Aber weil du es eben für realistischer hältst mittlerweile.
Für realistischer und auch... Also der Hauptpunkt ist ja, man könnte ja deine Aussage kritisieren und sagen, wenn Tierprodukte keine Notwendigkeit haben, sondern Menschen nur aus Genuss und Bequemlichkeit Tierprodukte essen, dann wäre ja eigentlich die einzig akzeptable Menge an Tierprodukten null. Ja, dann wäre vielleicht ein Absolutismus wirklich angesagt. Aber... Der Absolutismus ist eben nicht gegeben, weil wie so oft ist die Welt deutlich komplexer und wir sind noch nicht in der Lage, und das muss in die Köpfe der Leute reingehen, wir sind noch nicht in der Lage, Tierprodukte so zu rekonstruieren und die Nährstoffzufuhr so zu resemblen, dass wir in allen Lebensphasen für alle Menschen das überhaupt möglich machen können. Mhm. Und solange wir es nicht können, leidet die Gesundheit, das Wohlbefinden der Menschen darunter, die darunter leiden. Und natürlich auch, wenn wir das jetzt etwas in einem größeren Kontext setzen, im schlimmsten Fall, wenn wir über Multigenerationsmodelle sprechen, auch die Gesundheit des Menschen oder der Spezies Mensch oder zumindest der Bevölkerungsgruppe, weil Veganismus ist in weiten Teilen der Welt eh irrelevant, aber in den westlichen Ländern, wo wir ja eh schon auf anderen Seiten auch eine Verschlechterung der Nährstoffzufuhr haben aufgrund der Industrialisierung der Nahrung, hätten wir dann noch eine weitere Verschärfung der schlechten Nährstoffzufuhr und wir sehen zumindest aus Tiermodellen, wo wir ja mehrere Generationen an Spezies beurteilen können und beobachten können, dass eine schrittweise schlechtere Nährstoffzufuhr in der ersten Generation weniger schwer zu tragen kommt als in der zweiten, dritten, vierten und eine Degeneration über mehrere Generationen hinweg dann das Ergebnis von unzureichenden Nährstoffzufuhren zum Beispiel im Katzenmodell oder auch im Nagetiermodell war.
Ja, spannende Frage.
Ja, könnte man auf jeden Fall eine Folge dazu machen, aber ich glaube, man könnte die Punkte jetzt natürlich noch aussuchen, man könnte die verschiedenen Modelle weiter besprechen und so weiter, aber ich glaube, so viel mehr.
In Zeiten von Instagram Reels und TikTok ist das, glaube ich, ausführlich genug. Wobei auf der anderen Seite ja viele Leute auch an dem langen Format Podcast interessiert sind.
Von daher. Ist ja auch nicht so ein ADHS.
Ja, genau. Vielleicht gibt es nochmal in ein paar Wochen eine längere Folge. Mal gucken. Die nächste Frage ist auch noch passend, finde ich, und auch etwas größer und auch sehr spannend. Welche gesundheitlichen Vorteile bringt die vegane Ernährung? Also jetzt so ein bisschen die Gegenseite
eigentlich. Ja. Also.
Wobei das vorweggegriffen ja auch insofern ein bisschen eine schwierige Frage ist, weil man zuerst natürlich mal beantworten müsste, was für eine vegane Ernährung oder wie ist die vegane Ernährung genau aufgebaut. Weil das kann ja auch von bis heißen.
Genau, also wir vereinfachen die Fragestellung und wollen jetzt natürlich jetzt nicht in die Richtung gehen, man kann aber auch Junkfood, Fastfood und Softdrinks mittlerweile vegan essen. Genau, also wir gehen davon aus, dass eine vegane Ernährungsweise nach den Prinzipien einer ausgewogenen Ernährung zusammengestellt ist. Was für gesundheitliche Vorteile bringt das im Vergleich?
Würdest du jetzt sagen, mit Supplementierung oder ohne?
Muss es, ja. Im Moment muss es sein, weil sonst ist es okay, sie ist tödlich. Weil wenn du B12 dazu gibst, kannst du halt noch machen, was du möchtest, weil angereicherte Lebensmittel sind ja auch Supplementierungen. Das heißt, wir gehen von einer adäquat supplementierten und oder mit angereicherten Lebensmitteln versehenen, ausgewogenen veganen Ernährung aus. Und dann ist mal die erste Frage, womit vergleichen wir es? Vergleichen wir es mit einer ebenso ausgewogenen mischköstlichen Ernährung? Keine. Das muss man klar und deutlich sagen, eine gut ausgewogene mischköstliche Ernährung, die genauso ihr Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Saaten hat, aber auch hochwertige Fleischprodukte, Fisch, Milch, Käse, Eier, liefert Vorteile auf Nährstoffebene und keine Nachteile im Vergleich zu einer veganen Ernährung. Die vegane Ernährungsweise kann im besten Fall, wenn sie sehr gut supplementiert und oder angereichert ist, jene Nährstoffe liefern, die auch das tierische Produkt liefert und somit adäquat gesundheitlich ähnlich gut sein. Natürlich können wir eine vegane Ernährungsweise, und das passiert immer wieder mal in einigen der epidemiologischen Modellen, können wir natürlich die vegane Ernährung, die im Durchschnitt etwas bedachter vollführt wird, wie die mischköstliche Ernährung, in der Menschen sich meistens etwas mehr mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen, im Schnitt etwas schlanker sind, etwas weniger rauchen, trinken und weiteres. Natürlich können wir diese Populationsgruppe auch mit der im jeweiligen Land befindlichen mischköstlichen Allgemeinbevölkerung vergleichen. Und dann sehen wir manchmal gesundheitliche Vorteile, manchmal aber sogar gesundheitliche Nachteile gegenüber dieser Gruppe sogar, je nachdem, was wir uns eben angucken. Mhm. Und wir sehen viele der vermeintlichen Vorteile, gerade beim Diabetesrisiko zum Beispiel, wenn wir für BMI korrigieren, sehen wir dann auch gar keinen großen Unterschied mehr. Das heißt, die vegane Ernährungsweise kann Vorteile haben für Individuen, weil sie dazu führt, dass sich Menschen oft, nicht immer, aber oft mehr mit Ernährung auseinandersetzen, mehr mit ihrer Supplementierung auseinandersetzen und sie dazu führt, dass sie insgesamt einen besseren Lebensstil pflegen. Das kann dazu führen. Muss es überhaupt? Manche Studien legen nahe, dass das unproportional oft der Fall sein kann. Manche legen es nicht nahe. Mhm. Wenn das aber so sein sollte und das auftritt, dann kann das im Vergleich zu der westlichen Mischkost einen gesundheitlichen Vorteil haben. Wenn wir aber insgesamt davon ausgehen sollten, hoffentlich, dass die Aufklärungsbemühungen der Medien, der Fachgesellschaften, von uns und allen irgendwann Früchte trägt und Menschen sich insgesamt ein bisschen mehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, gibt es eben keine gesundheitlichen Vorteile einer rein pflanzlichen Ernährung im Vergleich zu einer pflanzenbetonten Ernährungsweise mit einer gewissen adäquaten Menge an tierischen Produkten. All die Dinge, die Angst vor Tierprodukten machen, wo man sagen könnte, aber was ist mit den Milchprodukten, die doch Krebs verursachen, laut der China Study, oder den Würstchen, die so schlecht sind wie Rauchen, laut What the Health und so weiter, oder die WHO hat doch mal rotes Fleisch aus Karzinogen Stufe 2 eingestuft. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, darüber machen wir sehr gerne noch eine eigene Folge. Man kann schon mal Spoiler vorwegnehmen. Das ist die Art von überzogenen, überzeichneten Informationen, die der vegane Aktivismus gerne nutzt, um Menschen für eine eigentlich ethische Debatte mit gesundheitlichen, teilweise auch ökologischen Argumenten zu überzeugen. Und ich halte das für immens kritisch aus zwei Gründen. Nummer eins, man lügt Leute an. Unwissentlich im besten Fall, wenn man selber nicht besser weiß und einfach diese Aussagen von gewissen veganen Medien übernimmt. Oder wissentlich, weil man es besser weiß, aber der Meinung ist, es ist doch ein gutes Argument. Und genügend Aktivisten sind mir begegnet, die genau das sagen. So, ja, ich weiß, es ist falsch, aber es ist ein gutes Argument und vielleicht führt es ja auch dazu, dass Leute sich da mit der tierethischen Seite beschäftigen. Ich möchte nicht Teil einer Bewegung sein, die mit Lügen Menschen davon überzeugt, ihr beizutreten. Der zweite Punkt, und der ist wahrscheinlich noch wichtiger auf prinzipieller Ebene, ist es eine Degradierung der Opfer. Wenn du versuchst, zum Beispiel die Nutztierhaltung, sogenannte Nutztierhaltung, zu beenden, weil du der Meinung bist, dass es aus ethischen Gründen nicht vertretbar ist, dass Tiere so ausgebeutet werden. Würde ich unterschreiben. Wenn du aber dafür argumentierst und sagst, du kriegst übrigens zum Beispiel eine bessere kardiovaskuläre Gesundheit oder weniger Krebs, wenn du diese Tierprodukte nicht isst, dann wirbst du mit gesundheitlichen Gründen für ein ethisches Motiv. Warum ist das problematisch? Weil das die Opfer marginalisiert. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir jetzt eine Kampagne machen würden und sagen, Leute, die Menschen vergewaltigen, haben öfter Geschlechtskrankheiten. Daher hör auf zu vergewaltigen, das ist gut für deine Gesundheit. Würde man dann ziemlich klar erkennen. Also, und da gibt es mehrere Beispiele, wie man das weiterführen kann. Und das ist eben oft in diesen Fällen eine Marginalisierung der Opfer in Kombination mit in diesem Fall einfach einer gezielten Verbreitung von Falschinformationen.
Ja, könnte man auch eine eigene Folge machen.
Könnte man.
Lass es dabei für die heutige Folge sein. Die nächste Frage, boah, weg von den großen Fragen wieder hin zu dem, wie sagst du?
Micromanagement.
Wobei,
lass uns über Nährstoffe sprechen.
Ja, genau. Also es ist noch nicht okay. Ganz im Mikrobereich, eher im Milli. Ist Zucker an sich abträglich oder sind nur fehlende Nährstoffe und die hohe glykämische Last problematisch?
Ja, voll die große Frage auch. Also,
ja.
Aber voll die gute und wichtige
auch. Nicht so groß wie die vorigen beiden.
Nicht so groß wie die andere, das stimmt. Also, ich antworte jetzt auf Basis meines aktuellen Wissensstandes.
Können auch mal eine Zuckerfolge machen.
Können wir auch, ne? Eine Kohlenhydratfolge und da können wir auch über Zucker sprechen. Finde ich gar nicht schlecht, weil es gibt ja ultra viele zuckerfreie Podcasts und dies und jenes. Also, nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe, und ich habe mich wirklich versucht, sehr, sehr intensiv damit auseinanderzusetzen, würde ich Letzterem zustimmen. Zucker an und für sich als
Letzterem bedeutet, dass die hohe glykämische Last das
plus
Problem
die Nährstoff, ist. Plus die Nährstoffärme, genau. Das heißt, dass es nicht, also der Zucker ist, genauso auch wie andere Stoffe, die im Übermaß abträglich sein können, nicht in sich ein Gift. Weil das müsste es ja sein, damit Ersteres zutreffen würde. Es ist kein Rattengift, Fliegenpilzgift oder sonst etwas, sondern verschiedene Arten von Zucker sind, Zucker ist hier der Trivialname für verschiedene Arten von Kohlenhydrate, sind im weitesten Sinne essentiell für den menschlichen Körper, lebensnotwendig. Natürlich, der Körper hat eine Art Eigensynthese für Kohlenhydrate und man kann sich auch ketogen ernähren, das heißt quasi fast frei von Kohlenhydraten. Ob es notwendig ist, ist eine andere Frage, aber die Menge an Kohlenhydraten, die wir zwingend über die Ernährung zuführen müssen, ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber Zucker, Kohlenhydrate haben eine große Bedeutung für den Menschen. Und jegliche Art von Einfachzuckern, worüber er jetzt gerade gesprochen hat, oder auch Zweifachzuckern, klassischer Haushaltszucker, Saccharose, also Glucose und Fructose oder auch Glucose-Sirup als Einfachzucker oder auch Fructose-Sirup, haben natürlich das Problem, dass sie, wie er richtig gesagt hat, sehr nährstoffarm sind, im Gegensatz zu vollwertigen Kohlenhydraten, Obst, Getreide etc. Und zumindest manche von ihnen, zum Beispiel Glucose, aber auch Stärke, ist sehr hochglykämisch. Ob jetzt eine hohe glykämische Last an und für sich wirklich ein Problem ist, auch das ist zweifelhaft, weil es korreliert nicht in allen Studien wirklich mit dem Auftreten von Stoffwechselerkrankungen. Und dass nach einem Essen grundsätzlich einmal unser Blutzuckerspiegel ansteigt, ist physiologisch richtig und wichtig und muss auch nicht unterbunden werden. Was wir halt unterbunden haben wollen, sind Ausreißer nach oben und nach unten, das schon.
Also ein zu hoher Anstieg und ein darauf folgender Abstieg, der
zu steiler, genau, Abstieg. Und auch das, ja, der zu hohe Anstieg kann tatsächlich ein Thema sein, weil diese Hyperglykämie, also dieser hohe Anstieg des Zuckers, auch pathologische Prozesse begünstigen kann. Der Abfall, nach meinem Verständnis, kann im Worst-Case-Szenario Heißhunger vielleicht hervorrufen oder vielleicht auch ein bisschen unwohl sein. Aber ich wüsste nicht, was da pathophysiologisch daran sein sollte, wenn man seinen Hunger und seine Nahrungsaufnahme danach im Griff hat. Aber grundsätzlich wollen wir eben optimalerweise nach dem Bilderbuchmodell einen leichten Anstieg mit einem moderaten Abfall haben, von einer Mahlzeit zur nächsten und dann haben wir mehrmals täglich diese Kurve. Und eben nicht verrückt viel snacken und ganz verrückte An- und Abstiege und so weiter. Aber ich sehe eben intrinsisch im Zucker an und für sich nichts Pathologisches, sondern anhand der Menge, wie Paracelsus schon gesagt hat, die Menge macht das Gift. Die große Menge an hochglykämischen, raffinierten Getreiden, an hochglykämischen Zuckern, an allen möglichen anderen Zuckern, weil Fructose zum Beispiel ist nicht hochglykämisch, ist aber in großer Menge trotzdem ein Problem, weil sie zum Beispiel das Risiko für Leberkrankungen, zum Beispiel das Auftreten von Fettleber begünstigt. Und daher möchte man dieses Gesamternährungsmuster, was wir haben, streichen, aber 5%, von mir ist auch 10%.
Sorry, was meinst du damit, Zucker? Das Gesamternährungsmuster streichen?
Ich meine damit das vorherrschende Gesamternährungsmuster der westlichen Ernährung, das unter anderem auch sehr viel Zucker, sehr viel Weißmehl hat, aber auch noch viele andere Probleme mit sich bringt. Das sollte man streichen und durch ein insgesamt gesundes ersetzen. Und dieses Gesunde muss nicht zuckerfrei sein. Also im Gegenteil, es kann nicht zuckerfrei sein, weil es wird auch Getreide und Obst und weiteres enthalten. Das sind ja Zucker, Mehrfachzucker, Vielfachzucker, Zweifachzucker etc. Und es muss nicht einmal frei von zugesetzten, isolierten Zuckern sein. Die WHO empfiehlt, und die WHO wäre da mit ihrer ganz strengen Empfehlung mit unter den strengsten, 5% zugesetzte Zucker.
Sie lässt Kalorien aber, wieder, oder?
Genau, 5% der Kalorien aus zugesetzten Zuckern. Sie lässt aber eigentlich auch 10% zu. Mhm. Auch viele andere Fachgesellschaften sagen 10%. Und wir haben keine überzeugenden Daten, die zeigen, dass eine Reduktion, eine Restriktion des zugesetzten Zuckers beispielsweise von unter 5% noch zusätzliche Vorteile bringt. Also 0% zu 5% werden mir keine Daten bekannt jetzt zeigen. Und es scheint mir auch nicht plausibel, dass es da wirkliche Unterschiede geben könnte, solange eben die anderen 95% den Nährstoffbedarf decken und insgesamt vollwertig sind.
Also eben sobald die zwei Punkte, die er angesprochen hat, nämlich die fehlenden Nährstoffe, also sobald die Nährstoffe sowieso gedeckt sind, ist der Konsum von Zucker weniger problematisch. Und wenn der Zucker in einer Weise konsumiert wird, dass die glykämische Last nicht so sehr ins Gewicht fällt, also wenn man jetzt keine isolierten Softdrinks trinkt, ohne eine Mahlzeit dazu, dann würde die glykämische Last ja zum Problem werden.
Bei den Softdrinks, ja, vor allem wenn es so Glukosesirup ist.
Genau, wenn man jetzt aber, keine Ahnung, einen Teelöffel Zucker irgendwo in die Tomatensauce reingibt, um halt das Geschmacksprofil abzurunden und das Ganze dann mit der Vollkornpasta und Gemüse isst, dann wird das keinen Ausschlag geben.
Selbst wenn ich danach auch noch ein Stück Torte esse, optimalerweise mit ein paar Beeren dabei, weil auch die können den glykämischen Index dann reduzieren, beziehungsweise den Blutzuckeranstieg reduzieren. Es ist, wie du richtig sagst, die Summe der, also im Großen und Ganzen ist es die Summe unserer Gesamternährung. In Bezug auf den Blutzuckeranstieg und Abfall einer Mahlzeit, einer Zeiteinheit, ist es aber eben die Gesamtmahlzeit. Und wie du gesagt hast, die Inklusion von Gemüse, von Vollkorngetreiden, von Hülsenfrüchten, von Beeren, von anderen Obstsorten aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe und aufgrund der Ballaststoffe führt eben zu einer Blutzuckeranstiegreduktion.
Ja, deswegen ist das, finde ich, auch immer wichtig, eben ja, das im Blick zu behalten, weil wenn ich jetzt im Supermarkt eine Tomatensauce kaufe, ist da oft auch Zucker drinnen, aber das Ganze besteht zu, keine Ahnung, 98% Tomaten und dann zu 2% aus Zucker. Das bisschen Zucker ist dann kein Problem.
Überhaupt nicht. Ja.
Auf zur nächsten Frage. Wie findest du Mahlzeitenersatzprodukte?
Kommt sehr auf die Marke drauf an.
Ich wollte gerade sagen, hier werden auch ein paar Marken genannt. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr wir mit Markennamen hier rum.
Ich weiß gar nicht, ob ich alle kenne, aber nennen sie.
Ich habe kein, ja, okay. Y-Food? Huel? Ich weiß bis heute nicht, wie man die ausspricht.
Voll. Sag mal so Huel. Und so, dass man genau hört, ob ihr genau
Huel, keine Ahnung. Mana?
Kenne ich noch nicht.
Oder Bertrand Bio, habe ich noch nie gehört.
Okay. Bertrand Bio, wenn es, also es heißt ja Bio, also wird es wohl Bio sein. Das heißt, das klingt mir schon ein bisschen gefährlich, weil da werden wahrscheinlich keine Nährstoffe dazugesetzt werden können oder zumindest nicht in dem Maße, wie es sein sollte. Auf einer Metaebene. Mahlzeitenersatzprodukte sind sicherlich besser als schlechte Snacks. Also wenn ich jetzt unterwegs bin und ich weiß, ich kriege was sehr Plakatives. Ich bin im Auto 4 Stunden, 5 Stunden lang und meine Auswahl besteht entweder aus den Produkten, die ich bei einer Tankstelle finde oder meinem Shake von Y-Foods zum Beispiel kenne ich, Hühl kenne ich auch, ich weiß auch gar nicht, also ich kenne nur die Mahlzeitenersatz und die Shakes und die Riegel, ich weiß nicht, ob die auch Shakes haben, aber nehmen wir Y-Food als Beispiel, das kann man gut mitnehmen. Ihr habt die Auswahl zwischen so einem Y-Food-Shake und was gibt es so bei der Tankstelle, überwiegend schon.
Schokoriegel.
Ja, oder auch, keine Ahnung, was gibt es denn, belegte Brötchen, also weiß, ja, es kann vegan meistens sehr wenig, also kann eine Leberkassemmel für Mischköstler und es gibt eine Schnitzelsemmel für Mischköstler und so Sachen.
Eine Currywurst,
genau. Eine Billo-Pizza gibt es meistens auch noch. Also die Optionen sind sehr mager und dann ist ganz klar, das ist eine so viel bessere Option. Ich würde sagen, im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährung, wenn man halt viel unterwegs ist, sind solche Mahlzeitenersatzprodukte gar nicht schlecht. Sie sind, wenn man es runterrechnet, auf den Nährstoffgehalt gar nicht einmal so schlecht auch, weil sie ja sehr gut angereichert sind. Und sie liefern auf jeden Fall einen Teil der Stoffe. Die Verbindungen sind oft nicht optimal, wie ich es gerne hätte. Hat mit Stabilität zu tun, hat zum Teil auch mit Preis zu tun.
Oder Geschmack.
Oder auch Geschmack,
oder
genau.
Oder eine Mischung aus allem.
Aber die sind, wenn sie gut gemacht sind, grundsätzlich eine feine Sache. Ich sehe es lediglich dann als problematisch, wenn man einen Schritt weitergeht. Und das wäre ja eigentlich die Idee, vor allem Leute, die versuchen, sehr effizient zu leben und zu arbeiten, sagen dann, na warte mal, ich kann mit 3 Shakes pro Tag meinen gesamten Bedarf an allen essentiellen Nährstoffen decken oder 2 oder 4, keine Ahnung, womit die werben, wenn sie überhaupt damit werben. Und das wird dann zum Problem. Warum? Weil wir einfach noch zu wenig über Lebensmittel wissen. Und wenn ich mir die Rezepturen angucke, sehe ich mit meinem jetzigen Wissen schon genügend Stoffe, die nicht drin sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass vermutlich auch noch ein paar andere Stoffe relevant sein können, können, wäre der dauerhafte, überwiegende oder vielleicht sogar ausschließliche Ersatz dieser Mahlzeitenersatzprodukte anstelle von klassischen Mahlzeiten keine kluge Idee, aber es ist eben immer die Frage, was ersetzt es? So wie die meisten Menschen sich ernähren, würde wahrscheinlich eine Mahlzeit ersetzt durch so einen Shake fast immer Vorteile bringen. Natürlich, es ist zum Trinken, das heißt, es sättigt auch nicht ganz so gut. Das könnte im schlimmsten Fall passieren, dass Leute dann durch das weniger gesättigt sind, trotz der mehr oder weniger Kaloriendichte dieser Shakes, dass sie dann einfach überessen. Das sehen wir bei Flüssigmahlzeiten manchmal. Aber eben Hühl oder wie sie auch immer heißen mögen, haben ja auch angereicherte, vollwertige Mahlzeiten. Und das ist, würde ich sagen, mit das Beste, was man so am Ready-to-Eat-Markt bekommt, weil eben eine gewisse Anreicherung stattfindet, die natürlich auch ein Stück weit ein bisschen willkürlich ist, weil es eben in keinem Gesamtkonzept stattfindet. So eine Anreicherung wäre dann vor allem gut, wenn man wirklich sagen könnte, pass auf, wir wissen oder die Person plant, was sie isst und diese angereicherten Mahlzeitenersatzprodukte ergänzen das eben effizient, aber das ist halt im Alltag schwierig. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte es für besser, als man wahrscheinlich glauben würde, aber ich sehe halt die Limitierungen.
Mhm. Genau. Auf zur nächsten Frage, die lautet, stehst du noch hinter dem Sunday Supplement, das von dir konzipiert wurde, oder empfiehlst du lieber Watson?
Also ich empfehle Watson und stehe nicht mehr hinter Sunday, aber nicht, weil du mir hier gegenüber sitzt oder weil wir auch gut befreundet sind, sondern der einzige Grund, warum Watson gegründet wurde, war ja, dass ich damals unzufrieden war mit der Art und Weise, wie nicht nur bezogen auf diese Firma, sondern unsere Kooperationspartner zu der Zeit insgesamt gearbeitet haben, dass das meinen persönlichen Ansprüchen an die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln nicht genügt hat. Welches Nahrungsergänzungsmittel man im Endeffekt nimmt, soll bitte jede Person für sich selbst entscheiden. Die Kriterien sind nur wichtig, dass man die beachtet. Denn es geht ja gar nicht darum, was ich empfehle oder was ich gerne hätte, dass jemand nimmt, sondern es ist ja ganz einfach. So, such dir Nahrungsergänzungsmittel, die anhand deiner jeweiligen Ernährungsweise, vegan, vegetarisch, auf deinen Bedarf zugeschnitten sind. Nun arbeiten ja mehrere Firmen mit Rezepturen, die ursprünglich von mir kommen. Sunday ist ein Beispiel, Vivo ist ein Beispiel, du bist ein Beispiel, Rocker hat zumindest weitestgehend nach meinen Rezepturen das zusammengestellt und einige Firmen haben es auch gemacht, ohne dass sie es jetzt benennen würden, aber wenn man sich die Rezepturen anguckt, kamen die dann, nachdem die ersten Produkte von mir kamen und man sieht, die sind ziemlich ähnlich. Das heißt, es gibt ja einige Firmen, die derartige Rezepturen haben. Da muss man gucken, welche Verbindungen werden jeweils gewählt. Das sind das hochbioverfügbare Verbindungen. Wenn das nach meiner Rezeptur sehr nah an denen angelegt ist, dann ist das ebenfalls der Punkt und dann funktioniert das Check. Die große Frage, die sich Konsumenten halt stellen müssen, ist, welche Unternehmung kann mir von jedem Produkt, also von jeder Charge, von jedem Produkt, Laboranalysen bereitstellen, die mir nicht nur zeigen, dass die Mikrobiologie passt, dass also keine Salmonellen, Hefen, Schimmelpilze und ähnliches sind, die mir nicht nur zeigen kann, dass keine Schwermetalle drin sind, kein Quecksilber, kein Arsen, kein Blei, weil das können einige.
Kein Cadmium
etc., genau, sondern welche Unternehmen können mir zeigen, dass das Produkt, das ich von ihnen erwerbe, auch wirklich diese Nährstoffe liefert, für die ich bezahle und die ich brauche. Denn
sprich, die deklariert sind.
Deklariert sind, genau. Weil es ist relativ einfach, dir etwas zu verkaufen, was nicht hoch belastet ist. Also das sollte ja nicht einmal zur Diskussion stehen. Mhm. Ich kann dir einen Becher Luft verkaufen. Wenn das eine gute Luft ist, dann wird die nicht belastet sein. Oder wie du sagst, ich kann... Zucker ist, wenn du ihn hoch raffinierst, auch nicht belastet, weil du hast da alle Schwermetalle draus und wenn das gut gelagert wird, ist das frei von allen Schadstoffen. Dass das überhaupt so beworben wird, als wenn das irgendwas nicht Selbstverständliches wäre und die Tatsache, dass es auch nicht einmal selbstverständlich ist, sagt ja eh schon viel über die Qualität von Nahrungsergänzungsmitteln insgesamt aus.
Und selbst das wird ja von vielen Marken nicht geboten.
Richtig.
Also nicht mal eine Schwermetall- und eine Mikrobiologie-Analyse.
Richtig.
Zumindest nicht transparent auf der Produktseite.
Richtig. Aber einige bieten eben das, was aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit ist. Was aber fehlt, und Watson ist die einzige Unternehmung in mindestens der ganzen Dachregion, mir ist auch in Europa keine bekannt, und mir ist auch in den USA keine bekannt, aber die Welt ist groß und deswegen würde ich jetzt niemals sagen, weltweit die einzige, aber ich kenne tatsächlich keine andere. Und der Grund ist es auch nicht, weil du jetzt gesagt hast, hey, das mache ich, sondern wir haben ja persönlich aus dem Grund heraus, beziehungsweise du hast das gegründet, ihr habt es konzipiert, eine neue Marke geschaffen, die diese Qualitätslücke aus meiner Sicht schließt, nämlich dass Kunden wirklich genau wissen müssen, was in ihren Produkten drin ist. Und ja, das ist sehr teuer. Ich meine, du musst jede Charge auf jeden Nährstoff analysieren lassen. Das sind bei Multinährstoffen immens viele Labortests. Mhm. Einige davon sind wirklich teuer. Und das sind natürlich Kosten, die man an anderer Stelle dann nicht hat.
Und Aufwand.
Und Aufwand, genau. Und wenn man, und das ist ja auch eines der Grundsätze von Watson, trotzdem ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben möchte, dann muss man eben an anderen Stellen sparen. Man muss vielleicht an den Werbeausgaben, am SEO-Marketing, an Influencer-Marketing, an Marge, an was auch immer sparen. Und das sind halt die Dinge, die du in Kauf nimmst und der Grund, warum ich ausschließlich Watson empfehle. Nicht, weil wir gut miteinander befreundet sind, sondern weil Watson das einzige Unternehmen ist, das die Qualitätsstandards, die ich als wichtig erachte, so umsetzt, weil sie ja von mir arbeitet und von dir umgesetzt werden. Und jede Unternehmung, die ebenfalls diese Qualitätsstandard bietet, werden von mir genauso empfohlen. Ich brauche mit der Unternehmung nicht einmal eine Kooperation. Ich will keinen Euro von der. Wenn eine Unternehmung kommt und sagt, hey, pass auf, wir stellen jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel her. Wir testen sämtliche Nährstoffe. Wir haben eine gute, kluge Zusammenstellung. Wir haben alles hochwertige Verbindungen. Wir sind komplett transparent. Wie bei Watson, man weiß, woher kommen die Rohstoffe, wer sind die Produzenten, wer sind die Abfüller. Das machst du ja alles transparent. Jede Firma, die das machen würde, würde von mir kostenlose Werbung auf Instagram kriegen, weil ich sagen würde, hey, ich empfehle Watson und übrigens auch diese neue Unternehmung, weil die macht es nach den gleichen Qualitätsstandards. Seit 1,5 Jahren ungefähr mache ich dieses Angebot und keine einzige Firma ist bis jetzt darauf zurückgekommen. Aber das ist der Grund, warum ich aktuell nur Watson empfehle.
Das freut mich. Wobei ich eben auch weiß, was ich tun muss.
Muss die gar nicht freuen, das ist eine Selbstverständlichkeit.
Ja, ja.
Du machst die gute Arbeit und selbstverständlich stehe dann dahinter. Und das ist auch wichtig zu verstehen. Wir können noch 10-mal Freunde sein. Ich habe schon so viele Freundschaften leider in die Brüche geführt, weil ich Dinge von diesen Personen qualitativ bemängelt habe, die halt unabhängig von der Persönlichkeit sind. Weißt du, so, wenn du schlechte Arbeit machen würdest, würde ich das benennen und würde das kritisieren. Hm. So gut können wir gar nicht befreundet sein.
Ich denke mir immer so, also ehrlicherweise ist es bei mir halt auch zu einem großen Grad Eigeninteresse, weil ich mag die Supplements ja auch selber nehmen. Ich empfehle die meiner Familie und so. Also ich käme auch niemals jetzt auf die Idee, das irgendwie nicht so zu machen. Plus eben, wie du auch sagst, so, also es sollte eigentlich einfach der Marktstandard sein. Ich finde es schade, dass es das sonst nirgends gibt. Das ist eigentlich echt, ich finde es auch irgendwo ein bisschen crazy, weil es ist jetzt nicht, also klar, es ist Arbeit ein bisschen, es ist mit Kosten verbunden, aber es ist jetzt nichts, was man nicht machen könnte.
Nee, man sieht ja, du als Ein-Mann-Unternehmen schaffst das.
Und dass es Unternehmen gibt, die irgendwie, die teilweise auch eben damit werben, die sagen, sie haben
Laboranalyse,
so eine krasse Reinheit und alles ist geprüft und dann fragt man nach so geprüft. Und man bekommt halt keine Laboranalyse.
Also keine Nährstofflaboranalyse.
Ja, teilweise nicht mal die.
Teilweise auch keine andere. Aber das ist das Ding. Viele Unternehmen werben ja damit, dass sie Laboranalysen haben und sie haben Laboranalysen, aber halt Schadstoffgehalt und Mikrobiologie und nicht den mindestens so wichtigen Punkt der Nährstoffe, weil deswegen, weil, muss man sich mal vor Augen führen, wenn es mein Ziel ist, dass die Nahrungsergänzung, die ich einnehme, keine Schadstoffe liefert, dann kann ich einfach auch keine nehmen, weil dann habe ich auch keine Schadstoffe durch die Nahrungsergänzung. Der Grund, warum ich Nahrungsergänzungsmittel einnehme, ist, weil ich die Nährstoffe haben möchte, ohne die Schadstoffe. Wenn mir das Unternehmen nicht sicherstellen kann, dass ich die Nährstoffe bekomme, ist das für mich kein guter Deal.
Ja.
Und das ist halt der Punkt.
Ja, das stimmt. Also, und also, was man, finde ich, auch noch dazu sagen muss, weil...
Und, letzter Punkt, bevor ich sage, weil das ist wirklich wichtig, dann können wir sagen, ja, aber woher wissen wir denn, ob
überhaupt... Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja.
Weil immer, es gibt so viele Laboranalysen, nicht nur von uns. In unserem Netzwerk, wir kriegen die ganze Zeit Laboranalysen von unterschiedlichen Personen zugeschickt. Wir brauchen jetzt auch keine Namen sagen, aber sehr viele, sehr namhafte Player im deutschen Supplementmarkt haben teilweise Produkte, die mit Salmonellen belastet sind. Das heißt, hätte es für diese Produkte überhaupt wenigstens eine Mikrobiologie gegeben, was es anscheinend nicht gegeben hat, hätte man die Salmonellen verhindert. Immer wieder Schwermetalle wie Arsen und eine Sache, die eben nie aufkommt, weil die Unternehmen keine Nährstofftests machen, immens teils überdosierte, teils unterdosierte Supplements, die teilweise Schäden anrichten. Man denkt an die Berichte von den immens hohen Vitamin-D-Gaben, die die Nieren der Influencer zerstört haben, hin zu den viel zu geringen Gaben. Immer wieder Leute schreiben, hey, ich habe so und so lang dies und jenes Präparat genommen, mein Wert ist gar nicht nach oben gegangen, jetzt habe ich plötzlich das von Watson genommen und wie Wunder ist plötzlich der Wert gestiegen. Ja, weil halt obviously zum ersten Mal halt die Menge an Nährstoff drin ist, die auch ausgewiesen wird.
Ja.
Und das ist halt crazy und das macht mich insgesamt, es ist einfach nicht fair. So, es ist einfach nicht fair dem Verbraucher gegenüber. Das Produkt kostet, was es kostet. Das muss man sich halt durchkalkulieren. Aber egal, was es kosten wird, es muss das liefern, was es ausweist.
Ja. Ich hoffe, das ändert sich künftig. Ich bin auch gespannt, ob da mal was mit der Regulierung gemacht wird.
Ja, aktuell wird ja nur Höchstmengen Vorschläge gebracht, anstatt irgendwelche verpflichtenden Analysen. Was ja auch, ich meine, Höchstmengenvorschläge auch nicht schlecht, will ich gar nicht sagen.
Ja.
Aber dann hat man plötzlich zum Beispiel eine Höchstmengenvorschlags, oder ist ja kein Vorschlag dann, sondern eine Höchstgrenze zum Beispiel für B12, die für Mischkost super gut ist, aber vielleicht zu gering für vegane Ernährung.
Die von der BFR
zum Beispiel, genau. Ja. Wenn die irgendwann gesetzmäßig durchgesetzt werden sollten, wäre das in vielen Fällen gut, in manchen Fällen aber nicht.
Vor allem, wenn man jetzt eben hochdosierte Monopräparate temporär für den Ausgleich einnehmen möchte, dann würde man die dann als Unternehmen nicht mehr anbieten dürfen. Man,
über die Apotheke wahrscheinlich dann mit Rezept, aber es würde das verkomplizieren. Ja. Und vielleicht ist das sogar altogether dann nicht schlecht, weil das würde es zwar verkomplizieren, aber es würde die Pfuscherei damit beenden. Aber eben solange, ich habe in keinem dieser Aspekte jemals qualitätsbezogene Verpflichtungen irgendwie im Raum gesehen.
Die nächste Frage lautet, kann DHA, also die langkettige Omega-3-Fettsäure, zu EPA, einer weiteren langkettigen Omega-3-Fettsäure, zu ALA, also der unter Anführungszeichen kurzkettigen Omega-3-Fettsäure, rückkonvertiert werden? Oder ist ALA trotz einer Omega-3, also einer EPA- und DHA-Supplementierung wichtig? Eine sehr gute Frage.
Sehr gute Frage.
Retrokonvertierung.
Genau, also es ist zum einen eine Frage der Retrokonvertierung, aber es ist auch noch mehr als das. Deswegen finde ich es so spannend. Also, es gibt Daten, die sagen, es gibt eine Retrokonvertierung von DHA zu EPA. Es gibt Daten, die sagen, dass es nicht der Fall ist. Das Ganze wurde mit unterschiedlichen Testverfahren versucht auch zu testen. Bei einigen wurde es tatsächlich vermeintlich gezeigt, bei einigen vermeintlich nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ist aber gar nicht einmal so relevant, weil die eigentliche Frage, und das finde ich ist das Spannende, weil wann immer wir, oder nicht wann immer, aber fast immer, wenn man Algenöl, Fischöl, Fische, Krill, was auch immer zu sich nimmt, hat man ja EPA und DHA. Mhm. Und selbst wenn keinerlei Retrokonvertierung stattfinden würde, wäre das jetzt nicht so tragisch, man hat beide Fettsäuren. Die Frage ist, braucht man ALA? Weil ALA, Alpha-Linolensäure, ist ja laut Fachgesellschaften, laut Literatur, die eigentlich essentielle Omega-3-Fettsäure, aus der der Körper dann mehr oder weniger, meistens weniger, EPA, DHA, also Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure selbst synthetisieren kann. Und sehr lange Zeit habe ich überhaupt in die Frage gestellt, ob die Zufuhr von EPA und DHA etwas an der Essentialität von ALA ändern könnte, weil in meinem Kopf war so, naja, ALA hat ja sicher sehr viele physiologische Funktionen und eine davon ist halt EPA und DHA zu bilden. Und bis ich dann einmal über eine Publikation gestoßen bin, die sich genau mit dieser Fragestellung beschäftigt hat und berechtigte Zweifel daran erhoben hat, ob tatsächlich eine physiologische Wirkung abseits der EPA und DHA-Synthese vorliegt. Denn wir sehen das sowohl bei den Omega-3-Fettsäuren bei EPA und DHA, als auch bei der ARA, bei der Arachidonsäure, bei der langkettigen Omega-6-Fettsäure, dass, und das haben wir bis jetzt aktuell nur im Nagetierversuch, aber nachdem ja auch aus dem Nagetierversuch, aus den Rattenmodellen, überhaupt erst die Essentialität der Fettsäuren für den Menschen abgeleitet wurde, weil es hier große Parallelen gibt, sehen wir, dass wenn wir Nagetiere mit EPA, DHA und ARA versorgen, die Tiere keinen essentiellen Fettsäuremangel entwickeln. Unterschiedliche Aspekte, die das zeigen. Und wir die Publikation entsprechend die berechtigte Frage aufwirft, ob nicht eigentlich ARA und EPA und DHA, beziehungsweise vor allem DHA und ARA oder vielleicht auch noch gewisse Metabolite, die daraus noch gebildet werden, weil es gibt dann auch noch längere Kettenversionen dieser Fettsäuren, ob nicht das eigentlich die essentiellen sind und die Vorgängerstoffe, dass die Linolsäure, Omega-6 und Alpha-Linolensäure, Omega-3, nicht die eher minderwertigere Vorstufe ist, die man zwar geben kann, die auch einen schweren klinischen Mangel verhindert, aber wir sehen ja, dass nur eine Gabe der kurzkettigen Fettsäuren ohne die langkettigen in einigen Studien mit einem höheren Auftreten von gewissen kognitiven Erkrankungen, Demenz, Alzheimer und ähnlichen korreliert, auch gewisse kardiovaskuläre Erkrankungen damit korrelieren. Das heißt, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich mit letztendlicher Sicherheit sagen würde, ihr könnt auf jeden Fall aufhören, Alpha-Linolensäure-haltige Lebensmittel wie Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse und so weiter zu essen. Linolsäurereiche Lebensmittel haben wir eh so viel, dass es quasi unmöglich ist, Linolsäure frei zu essen. Aber ich für meinen Teil lebe eben danach, weil ich anhand der bisherigen Daten der Ansicht bin, dass die Hauptfunktion oder die quasi einzig wirklich physiologisch relevante Funktion von ALA verloren geht, wenn man EPA und DHA zuführt. Das gleiche gilt auch für Arachidonsäure und Linolsäure. Aber ich möchte auf gar keinen Fall, dass vor allem in kritischen Lebensphasen irgendwer darunter leidet. Deswegen ist meine offizielle Position, der man gerne auch folgen möchte, jene, die mit den Fachgesellschaften übereinstimmt, weil auch jegliche Fachgesellschaften haben noch nicht an ihrer Empfehlung von ALA und LA als essentielle Fettsäuren abgesehen, sind davon nicht abgerückt, sondern empfehlen weiterhin Linolsäure, Alpha-Linolensäure und die meisten auch eine gewisse Menge an Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure. ARA-Fachgesellschaftsempfehlungen gibt es aktuell nur eine aus Belgien, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber da sind die Fachgesellschaften, würde ich sagen, auch noch etwas dahinter. Beantwortest du die Frage? Ja, oder?
Ja, das Einzige, was ich mich nur noch gefragt habe, ist, weil du meintest, du lebst danach, also du guckst nicht extra auf deine ALA-Zufuhr, wenn ich das richtig verstanden habe. es ist ja sowieso nicht wirklich möglich, frei von der ALA zu essen, oder?
Frei nicht, genau. Also in den
also du konsumierst jetzt nur nicht extra Leinsamen, extra Chiasamen oder korrekt, sowas oder korrekt. Deren Öle, meinst du das?
Genau, das meine ich. Also in den Nagetier-Experimenten wurde ja wirklich eine explizit Linolsäure bzw. Alpha-Linolensäure freie Ernährung gegeben, was, wie du sagst, gar nicht so einfach ist, weil gewisse Restmengen, vor allem an Linolsäure, findet man in sehr vielen Nahrungsmitteln. Aber wenn man die genannten Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen, Walnüsse und so weiter nicht in Ernährung hat und man sich vegan ernährt, beziehungsweise auch in jeder anderen Ernährungsweise, hat man wirklich sehr geringe Mengen an Alpha-Linolensäure. Und wenn ich mich für mich privat komplett irren würde, wäre das keine optimale Versorgung mit Alpha-Linolensäure. Dadurch, dass ich aber davon ausgehe, dass ich durch den Konsum von EPA und DHA hier bestens versorgt bin, genügt mir diese kleine Restmenge, weil du, wie du richtig sagst, sie für mich persönlich selbst diese kleine Restunsicherheit behebt, weil ein bisschen Alpha-Linolensäure, wie du richtig sagst, ist ja in allen fetthaltigen Lebensmitteln drin, in manchen ein bisschen mehr, manchen ein bisschen weniger. Hin und wieder schafft es auch mal eine Walnuss in mein Essen, hin und wieder schafft es auch mal einen Hanfsamen oder einen Chiasamen oder Leinsamen.
Es ist nicht so, dass du es absichtlich übrig lassen
willst. Genau, aber ich finde tatsächlich nichts davon besonders lecker. Also ich habe immer nur Walnüsse, Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen gegessen aus der Perspektive, dass es eine gute ALA-Quelle ist. Ich finde die alle nicht besonders lecker, auch deren Öle nicht besonders lecker und konsumiere sie daher nicht mehr.
Ich würde sagen, das war's für die jetzige Folge auch schon wieder. Wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr laborgeprüfte Nahrungsergänzungsmittel sucht, dann schaut...
auch Nährstoffgehalte überprüfen.
Genau. Dann schaut sehr gerne bei Watson vorbei. Das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten bleibt mir wie immer zu sagen, ich freue mich, dass ihr heute mit dabei wart. Freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Und ich wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit. Musik